Der Rasenfunk. Kurzpass. Es wird allerhöchste Zeit, mal wieder nach Italien zu blicken auf die Serie A. Und da kann es nur einen Gast geben hier im Rasenfunk. Christian Bernhard von DAZN unter anderem ist wieder hier. Jetzt in Rasenfunk Kurzpass 137. Bernie, sei mir sehr herzlich willkommen hier in den Rasenfunk-Headquarters.
Hallo Max, wunderschön hier zu sein.
Ja, ich finde das toll, dass wir wieder über die Serie A sprechen. Mein Gott, uns beiden brannte es unter den Nägeln, das kann man hier an der Stelle mal verraten. Aber ich hatte noch so viele andere Ligen abzufrühstücken, es ist ein Jammer. Aber jetzt endlich können wir über die Serie A sprechen. Und gibt es denn Themen?
Ich würde sagen, das eine oder andere gibt's, oder? Ich glaube, wir finden das eine oder andere.
Ich glaube, wir finden das eine oder andere. Ich habe unter anderem gelesen, um damit mal gleich zu beginnen, dass Gianluigi Buffon, der ja jetzt UN-Botschafter geworden ist, natürlich, warum auch nicht, hat auf der entsprechenden Veranstaltung gesagt, es gibt nur einen Verein, bei dem ich mir vorstellen könnte, mich auf die Bank zu setzen, und das ist Juve. Das sind die schönen Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Die schöne Geschichte, die nur der Fußball schreibt, nachdem er ein Jahr sich doch noch verabschiedet hat nach Paris. Ja, nee, klar, keine Frage. Gigi Buffon ist schon wieder so ein bisschen auch nach Hause zurückgekommen, hat das ja auch so klar kommuniziert, hat ja auch von Anfang an klar gesagt, ich komme hier als Nummer zwei. Also der kam nicht zurück, um hier quasi Stunk zu machen oder so. Und ist ja auch deshalb zurückgekommen, um so ein bisschen Bindeglied zwischen Sarri, dem neuen Trainer, und ein bisschen, ja, dem das Ganze halt einfach auch diese Jubelwelt zu erklären. Und ja, bis jetzt, glaube ich, passt das alles ganz gut.
Und seien wir ehrlich, er will halt einfach nochmal die Champions League gewinnen. Und da hat er gesehen, bei dem einen Verein klappt es nicht. Der andere ist gut im Rennen. Aber da hast du ja schon, wie ich finde, fast den interessantesten Namen genannt, nämlich Maurizio Sarri. Der ist jetzt bei Juve und ich konnte mir das vor der Saison nicht vorstellen. Dieser kettenrauchende, gerne auch mal in seinen Äußerungen ein bisschen homophobe Trainer mit dem edlen, stylischen Juve. Wie passt es denn jetzt zusammen bisher nach 7 Spieltagen?
Ja, immer besser, muss man sagen. Okay. Also am Anfang war es definitiv, er saß ja auch die ersten Spiele nicht auf der Bank, weil er nach Lungen Entzündung laboriert hat. Und Juve ist definitiv, hat zwar die Ergebnisse am Anfang eingefahren, aber ziemlich stotternd in die Saison gestartet. Da waren sehr viele knappe Siege gegen auch eher kleinere dabei. Also da war noch nicht so viel von dem frühen Sarri zu erkennen. Aber jetzt in den letzten Spielen, auch wenn die immer noch sehr knapp waren, also Juve hat jetzt eigentlich, ja, wenn man vielleicht Leverkusen ausklammert, eigentlich sich immer auch ergebnismäßig relativ schwer getan. Aber ich finde, man sieht jetzt wirklich von Woche zu Woche immer mehr, ein paar kleine Stückchen Sarri-Fußball mehr. Also man hat die schon am Anfang gesehen, da waren das so kleine Farbtupfer. Und jetzt aber sieht man, finde ich, peu à peu immer ein bisschen mehr. Und das beste Beispiel war jetzt am letzten Spieltag das entscheidende 2-1 gegen Inter im Spitzenspiel. Vor dem 2-1 von Higuain gab es 24 Pässe am Stück. Und das, glaube ich, steht schon sehr für das, was Sarri, glaube ich, so langfristig bei Juve auch ein bisschen sehen möchte.
Und warum hat es den Wechsel zu ihm gebraucht? Also es lief ja jetzt mal, abgesehen davon, dass man die Champions League nicht gewinnen konnte, aber das soll ja auch andere Mannschaften passiert sein in Europa. Warum hat es den Wechsel gebraucht?
Also ich glaube, das war so ein bisschen eine Geschichte. Allegri und Juve waren ewig zusammen und irgendwann nutzt sich das halt auch ein bisschen ab. Also klar, wie du gesagt hast, national gab es ja nichts vorzuwerfen, mehr als die Titel nacheinander einzuheimsen.
Ja, wir sprechen in jedem Serie A kurz fast zuerst über Juve, also genau. Kann es nicht so schlecht laufen.
Definitiv. Aber es war halt einfach auch diese Sehnsucht vielleicht ein bisschen da nach. Allegri stand halt doch sehr für sehr pragmatischen Fußball, vielleicht nicht für einen, der jetzt unbedingt ja auch eine klare taktische oder klare visuelle, wie sagt man, da, ja, irgendwas
Identität
gegeben hat, genau. Und ich glaube, da war bei Juve jetzt auch im Management die Sehnsucht da, vielleicht auch einen besonderen Stempel aufzudrücken. Also vielleicht nicht mehr nur erfolgreich zu sein, sondern vielleicht auch ein bisschen spielerisch eine kleine Weiterentwicklung zu machen. Und da hat Sarri ja definitiv in den Jahren davor gezeigt, dass er das kann. Und wie gesagt, also ich glaube, das war auch nichts wirklich Böses. Also es gab auch, es heißt, dass das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten. Also Agnelli soll sehr eng bei Allegri gestanden sein. Also ich glaube, der hätte auch mit dem weitergemacht. Aber so ein bisschen die neuen frischen Kräfte, Pavel Nedved eben, der immer eine wichtige Funktion einnimmt, und auch Paratici, also der Nachfolger von Marotta, der Sportdirektor, die haben dann wohl auf diesen Wechsel gedrängt, dass man dann auch mal so ein bisschen was Neues, auch fußballerisch vielleicht, sich ein bisschen weiterentwickelt. Genau, und da hat man sich für Herrn Sarri entschieden.
Und jetzt dann 4-3-3, viel gutes Positionsspiel, Ballbesitzphasen. Ich habe gesehen, also jetzt im Spiel gegen Inter war Ronaldo relativ weit auf dem Flügel eigentlich. Mhm. Dafür die Baller wahnsinnig zentral. Ist das jetzt so das, was man erwarten kann? Ist das repräsentativ, was man da gegen Inter sehen konnte?
Also es hat sich sogar schon so eine kleine, also dieses 4-3-3, da kam man logisch auch mit diesem Dogma an, alles so gemeint, oh, ab jetzt gibt es nur noch 4-3-3 bei Juve. Und das ist ganz interessant, er hat es am Anfang auch gemacht, ist auch logischerweise immer noch eine seiner Grundideen. Er hat ja auch von Anfang gesagt, ich möchte ja Ronaldo wieder links kommen lassen, so wie es damals bei Real zu seinen ganz, ganz großen Zeiten eben war. Gemeint, da fand er ihn am stärksten, meinte Sarah, ich möchte, dass er es wieder macht. Macht er jetzt auch sehr viel. Was sich jetzt aber ein bisschen verändert hat, er hat so ein bisschen auf ein 4-3-1-2 zuletzt umgestellt, so wirklich fast mit einem Zehner.
Okay.
Und den hat teilweise Ramsey gegeben und hat es wirklich sehr gut gemacht in 2-3 Spielen. Also da merkt man wirklich, dass das wirklich ich glaube, das war so eine Figur, die im Mittelfeld oder als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Sturm die Juve sehr gut tut, weil er wirklich, wirklich auch, bin sehr positiv überrascht, wie schnell der sich eingefunden hat. Er hat auch viel der Vorbereitung verpasst, also hat eigentlich kaum mitgespielt quasi in der Vorbereitung und hat war wirklich viele Kurzpässe, dieses das, was Sarri eben sehen will, vieles Tick-Tack, schnelle, kleine Wendungen und da hast du mit Pjanic, mit Ramsey, jetzt mit Dybala eben auch, der ja auch so einen verkappten Zehner spielen kann, da hast du jetzt schon viele Optionen, die übers Zentrum auch, wenn es sehr eng ist, das Ganze spielerisch sehr gut auflösen können.
Aber könnte das jetzt so werden, dass Pjanic dann wieder der Spieler wird, wie, jetzt habe ich es gerade bei Chelsea vergessen,
Jorginho,
dem man halt im Zweifel den Ball gibt, der dann auch 200 Ballkontakte pro Spiel hat, aber ihn nicht ins Angriffsdrittel vorbekommt, weil da alles zugestellt ist vom Gegner?
Also im Idealfall soll es dann eben nicht so aussehen, sondern...
Aber gegen Inter war es ein bisschen so, oder? Es war schon ganz schön viel quer, fand ich.
Ja, aber ich glaube, das ist auch das, was Sarri so ein bisschen möchte. Also das war jetzt viel auch dabei. Man sieht dann auch, Dybala kommt viel kurz, dann wird es nochmal hintenrum gespielt. Ramsey eben wäre da auch eine Option quasi, der das machen kann. Mhm. Und Sarri hat das auch im Sommer gesagt. Und Jorginho ist ja nicht nur, war ja nicht nur bei Chelsea sein zentraler Spieler, sondern bei Napoli. Er hat den ja aus Neapel auch schon mitgenommen. Und er hat gemeint, er möchte auch aus Pjanic so eine Ballverarbeitungsmaschine machen. Er hat gemeint, 150 Ball pro Spiel, das wäre so das, was ihm vorschwebt. Und da kommen die so langsam peu à peu hin. Also ich glaube, gerade Pjanic ist ideal zum Erklären. Der hat sich in den ersten Spielen, war das eben halt noch nicht so, wie sich Sarri das vorgestellt hat. Und da war Pjanic auch nicht so sehr im Spiel drin. Und jetzt würde ich sagen, von Woche zu Woche ist Pjanic viel zentraler drin. Hat jetzt auch schon 2 wichtige Tore geschossen. Aber abgesehen davon, man sieht jetzt einfach, dass die Idee, die Sarri hat, schon wirklich nach ein paar Wochen mehr definitiv in den Köpfen drin ist und da hat man definitiv Optionen, weil wie gesagt, wenn du dann vorne Ronaldo als klassischen Stürmer dann daneben auch Higuain hast, dann hast du auch physische Präsenz quasi oder Dybala kann das ja auch spielen, den zweiten Stürmer vorne. Also sie sind schon relativ schwer auszurechnen.
Mhm. Das wäre echt eine Geschichte, wenn Sarri den Serie A-Titel holen würde. Er ist ja der einzige Trainer, der bis, ich glaube, auf die beiden untersten Klassen in Italien in allen Ligen trainiert hat im Laufe seiner Karriere. Unglaublich.
Ja, also wirklich eine beeindruckende Geschichte. Er hat ja früher noch in der Bank gearbeitet auch relativ spät, hat sich dann erst dazu entschieden, irgendwie das als Profi-Trainer oder überhaupt als Trainer zu versuchen. Also es ist schon wirklich eine beeindruckende Geschichte und ja, ist einfach eine Nummer oder ein Typ. Also der sitzt ja immer noch jetzt, er darf ja nicht rauchen auf der Bank, aber jetzt hat er dann immer so ein kleines Ersatz-Zigarettenstück im Mund, so wie den kleinen Stummel und darauf beißt er dann rum. Es ist schon, ja, der Mann ist einfach ein Typ, kann man nicht anders sagen.
Okay, ein Thema müssen wir noch ganz kurz bei Juve abhandeln, nämlich Emre Can, weil das bestimmt auch die Hörerinnen und Hörer zum Teil vielleicht mitbekommen haben, dass der sich sehr erbost darüber gezeigt hat, dass ihm gesagt wurde, offenbar von den Juve-Verantwortlichen und auch von Sarri, du wirst bei uns auch in der Champions League spielen und dann wurde er nicht mal für den Kader für die Champions League gemeldet und hat gesagt, dann wäre ich gerne von Juve weggewechselt. Das ist jetzt der Stand, den ich mitbekommen habe.
Ja, das ist der Stand, den
Emre Can kommuniziert.
Ja, also klar, das war eine sehr emotionale Nummer, aber es ist ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, was für ein Kader Juve in dieser Saison hat. Weil wenn ein Can es nicht auf die Champions League-Liste schafft, da gibt es noch einen anderen Namen, der nennt sich Mario mit Vornamen, Mandzukic mit Nachnamen, der steht auch nicht auf dieser Champions League-Liste. Also nur mal zu verdeutlichen, was bei Juve da...
Aus Leistungsgründen? Oder nein, es geht der ja war auch, doch auch ein bisschen verletzt.
Nein, das war jetzt nicht das Problem. Es geht ja auch immer bei dieser Champions League-Liste, geht es ja auch, du musst ein paar gewisse Anzahl an Spieler aus der eigenen Jugend haben. Mhm. Und wenn du die nicht hast, dann hast du ein, zwei Plätze weniger, die du sozusagen melden darfst. Mhm. Und da Juve da relativ wenig Spieler hatte, die sie aus ihrem eigenen Sektor quasi anmelden konnten, mussten die am Ende eben, glaube ich, zwei Plätze weglassen und die wären definitiv für Can und Mandzukic gewesen, keine Frage. Aber die mussten dann halt eben Entscheidungen treffen und das zeigt jetzt eben, Steffen Freund hat gestern beim Freundschaftsspiel zwischen Argentinien und Argentinien, kam es eben auch auf das Thema Can und da hat er den Satz gesagt, dass er meinte, dass Juve vielleicht momentan den stärksten, ausgeglichensten Kader in Europa hat und ich glaube, das sagt schon einiges aus, dass es dann Can getroffen hat, ja klar, sehr bitter für ihn, aber ob das jetzt effektiv dann so war, dass ihm das sehr deutlich kommuniziert wurde. Also ich glaube, dass die alle ein bisschen im Unklaren gelassen haben, weil es war auch im Sommer ein bisschen so eine Frage, wie ist Ramsey eben, wie ist der körperlich da, wie schaut es auch bei Matuidi aus, weil das ist ja auch ein kleiner, müssen wir vielleicht ganz, ganz einen kleinen Exkurs, ich halte mich kurz, da waren ja auch so ein paar Namen wie Matuidi oder Khedira zum Beispiel, da hieß es am Anfang von Sommer, och, die müssen als Erste weg, weil die haben ja nichts mit Sarri zu tun und das sind so alte Allegri-Jünger. So, und wenn du dir jetzt die ersten Spiele anschaust, das waren die, die immer gespielt haben. Also da haben sich auch im Sommer sozusagen die Hierarchien nochmal ein bisschen verschoben und gerade Khedira macht einen spielt eine unfassbar wichtige Rolle da bei Sarri. Da dachten alle als erstes, ach, der hat doch nichts mit diesem Sarri-Fußball am Hut und war jetzt so mit einer der wichtigsten im Mittelfeld, weil er einfach diese taktische Intelligenz mitbringt.
Das ist doch interessant, oder? Wir diskutieren hier darüber, ob Mats Hummels wieder zurück in die Nationalmannschaft muss und über Khedira wird gar nicht berichtet. Einfach nur, weil er auch außerhalb meines Radars, also ich beziehe mich da ausdrücklich mit ein, Fußball spielt.
Also nochmal, ich finde, man muss sich bei Juve nur mal die Übersicht der Mittelfeldspieler anschauen. Mhm. Da gibt es sehr viele, sehr namhafte. Und wenn man dann schaut, wer da immer gespielt hat, dann ist es eben Sami Khedira. Da sitzt auch so ein Rabiot noch auf der Bank, der überall sehr krass gehypt wird. Und wie gesagt, da ist noch ein Bentancur, da ist Pjanic, da ist Ramsey, da ist Can. Also das ist schon qualitativ, da gibt es definitiv schwächere Kader. Und Khedira hat da von Anfang an ja einfach mit seiner fußballerischen Intelligenz, weil es eben beim Sarri-Fußball auch darum geht, diese Balance zu halten, weil sie ja doch sehr weit vorschieben, versuchen die Bälle früh zu erobern und dann brauchst du einfach spielintelligente Leute im Mittelfeld. Und da hat Khedira dann im Prinzip, in Italien hieß es immer im Juli, ah ja, Khedira und Matuidi werden weggehen, ist nur eine Frage der Zeit. So, und seitdem haben die eigentlich immer gespielt. Also das nur um zu verdeutlichen, dass einfach der Konkurrenzkampf wahnsinnig groß ist und dass es dann jetzt so für Can lief, ist logischerweise bitter, keine Frage, wie jetzt da genau die Kommunikation war, ich war nicht im Juve-Headquarter, dazu kann ich jetzt nicht sagen. Fakt ist aber, dass er war definitiv, gerade als die Saison anfing, weit hinten dran, aber er hat gegen Inter gespielt, also ich glaube, Can ist auch so eine Kämpfernatur und ich bin mir ganz sicher, dass der auch wieder seine Einsatzzeiten kriegt, weil das war unter Allegri auch so, da war das vielleicht am Anfang auch noch nicht so, klar, da war er neu, aber dann hat er eine tragende Rolle gespielt, also ich glaube, auch das wird nämlich eine der größten Herausforderungen von Sarri werden, dass er diesen Kader auch moderiert, weil da gibt es mehrere solche Fälle und ich glaube, momentan ist es wieder ruhig geworden. Can hat ja, glaube ich, dann auch drei Tage später auch schon wieder das Ganze beschwichtigt.
Gesagt, ja, aber das kam ja hier in Deutschland wieder kaum an. Also habe ich auch dann gelesen, jetzt bei meiner Recherche, aber der Aufreger kam hier an.
Ist schon klar, aber eben wenn man dann weiter es verfolgen würde, dann sieht man auch, dass das Ganze, Sarri hat sich logisch auch zu ihm geäußert und hat gemeint, er macht das gut im Training. Also ich glaube, das Ganze nochmal keine Frage, ein Spieler von der Klasse von Can, dass das für den völlig überraschend kommt, keine Frage. Aber wie gesagt, wenn man sich einfach mal die anderen Mittelfeldspieler anschaut, dann hätte es die anderen, würde ich sagen, mehr oder weniger genau gleich erwischt, wenn die draußen geblieben wären. Und ja, deswegen nochmal als abrundender Punkt, das spricht halt sehr für die Tiefe des Juve-Kaders auch.
Absolut. Und da gibt es ja andere Trainer, die sagen, nein, nein, so viele gute Spiele möchte ich gar nicht. Ich kann das nicht mehr moderieren. Und andere planen direkt den Abflug im Winter. Aber das ist jetzt dann vielleicht ein deutsches Thema. Lass uns über Inter Mailand sprechen. Die haben einen historisch guten Saisonstart hingelegt. Die ersten 6 Spiele, 6 Siege. Dann kam es jetzt zum Aufeinandertreffen mit Juve. Und das hat man jetzt knapp zu Hause 1-2 verloren. Inter dennoch natürlich sehr guter Saisonstart. Was hat sich da verändert im Vergleich zum letzten Jahr?
Antonio Conte.
Mhm. Kann man es wirklich auf...
Ja, also klarerweise nicht nur. Wir kommen jetzt auch auf den Kader. Klar kann man da auch so Kaliber wie Lukaku. Also da wurde logisch auch, Conte ist logischerweise auch einer, der dann Spieler kriegt, die vielleicht andere eher nicht so kriegen.
Ich glaube, Transfersaldo von, also 105 Millionen Euro hat man investiert laut Transfer.
Keine Frage, aber das Um und Auf ist einfach diese Figur Antonio Conte. Und ich muss sagen, auch wenn Inter jetzt dieses Spiel jetzt gerade verloren hat, man sieht es ja in der Tabelle, sie sind nur ein Punkt hinten dran, also alles gut. Und es ist schon beeindruckend, muss ich sagen, auch wenn man das wieder, wenn man diese ersten Spiele so sieht. Also was so ein Conte einfach, ich finde, es gibt keinen besseren Trainer, wenn du sozusagen, gerade auch einen großen Verein, der, wo viel Emotionalität rumschwirrt, wenn du mit dem so ein bisschen aus dem Loch rauskommen musst, dann glaube ich, gibt es keine bessere Figur als Antonio Conte. Klar kann man da Jürgen Klopp, könnte man da sich auch reinwerfen, keine Frage.
Aber bei Conte funktioniert es ja gleich. Also ohne jetzt Jürgen Klopp schlecht machen zu wollen, aber er braucht immer seine Anlaufzeit und er braucht seine Spieler und Conte kommt, kriegt auch ein paar Spieler, aber hat auch aus dem, was da war, jetzt diese Mannschaft gewonnen.
Du sagst es ja gerade und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ich will jetzt auch gar nicht bei Inter unbedingt das Scudetto muss reinschmeißen, keine Frage. Aber wenn man sich anschaut, er kam damals zu Juve, da war Juve zweimal Siebter in Serie. Er ist im ersten Jahr Meister geworden. Dann ging er zu Chelsea in ein anderes Land, neue Liga, nicht die leichteste Liga und wird auf Anhieb mit Chelsea Meister. Also das ist einer, der kann einfach von Anfang an so ein brutales Feuer entfachen und Inter ist da wie gemacht dafür, für diese Symbiose, weil Inter lächzt klarerweise seit Jahren nach Erfolgen. Ich glaube, wenn ich es recht in Erinnerung habe, Inter ist in den letzten 6 oder 7 Jahren war nie besser als Dritter. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also für den Namen einfach und das Renommee von Inter. Und du hattest die letzten Jahre ja auch, du hattest immer Spielernamen da, auch große Namen, immer wieder ein bisschen Hoffnung. Du hattest ja auch Spalletti, der jetzt zuletzt der alles andere als ein schlechter Trainer ist. Aber du siehst einfach, dass Conte da nochmal eine andere Nummer ist, weil der einfach reinkommt und da alle von einem Moment auf den anderen sozusagen wissen, okay, wenn wir das jetzt machen, was dieser Mann uns sagt, weil dafür gibt es sehr viele Beispiele, Nationalmannschaft, haben wir da, glaube ich, auch mal angesprochen, der ist mit der italienischen Nationalmannschaft, hat der Spanien, Belgien und so geschlagen, da kannten, glaube ich, viele 7 oder 8 Stammspieler nicht. Ja. Also da merkst du einfach, Conte ist einer, der kann das einfach, da kommt viel über Emotionen, viel über Leidenschaft und das Ergebnis sieht man jetzt ja mit diesem Start hier.
Faszinierend. Also ich habe nochmal gerade nachgeguckt, die letzte Platzierung unter den ersten Zweien, also Zweiter war man zuletzt 2010, 2011.
Genau.
Okay, also das eine ist der Trainer, der hat jetzt die Spieler angezündet. Welche Spieler hat er denn besonders angezündet? Auf wen muss ich da gucken bei Inter?
Klar, der erste Name, der auffällt, ist da Lukaku, keine Frage. Hat sehr viel Geld gekostet, war logisch auch so ein Signaltransfer, um nochmal zu zeigen, hallo Inter will jetzt wirklich auch nochmal ganz groß oben angreifen.
Was mich ehrlich gesagt von außen betrachtet ein bisschen gewundert hat, dass Romelu Lukaku, ohne ihm persönlich zu nahe treten zu wollen, aber dass dieser Transfer so eine Bedeutung hatte, so wie ich es wahrgenommen hatte, auch italienweit. Also es wurde ja sehr viel drüber berichtet, kommt er nicht. Es schien mir so, neben Matthias de Ligt, der Transfer gewesen zu sein. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil Romelu Lukaku definitiv ein guter Spieler ist, aber für mich jetzt auf anderen Ebenen steht, wie zum Beispiel Matthias de Ligt, der halt viel jünger ist und viel mehr Potenzial noch zeigt.
Also ich glaube, zum einen hat da logisch die Summe eine Rolle gespielt. Da ist ja die Rede von 75 Millionen, glaube ich, in dem Bereich. Mhm. Also was ja schon erstmal eine Ansage auch ist. Und zum anderen, wenn man sich seine Torbilanz anschaut, dann ist die schon alles andere als verkehrt. Jetzt hat er klar in dem Jahr davor bei Manchester oder bei United gab es das ein oder andere Problem. War er nicht der Einzige, sagen wir mal so. Aber wenn du dir die Quote auch in der Nationalmannschaft anschaust und vor allen Dingen, und da sind wir wieder, da schließe ich auch wieder der Kreis zu Conte. Conte wollte Lukaku schon zu Juve-Zeiten und Conte wollte Lukaku auch schon zu Chelsea-Zeiten. Also das ist so ein, Conte hat auch einfach das Gespür dafür, Leuten dieses Gefühl zu vermitteln, ich will dich unbedingt und wenn ich dich kriege, dann baue ich um dich rum was auf. Und das hat Lukaku auch von Anfang an klar gemacht, dass da Conte der entscheidende Faktor war, denn Juve war auch im Rennen. Also da hieß es, dass Juve auch...
Stimmt, die haben ja keine Stürmer. Dybala,
da waren Ronaldo, ja viel zu wenig,
genau. Higuain, da weiß man ja wirklich nicht, wie man
aufstellen soll. Mit wem man aufstellen soll. Nein, deswegen, klar, Signaltransfer ja, aber ich würde sagen, der interessanteste Spieler, der vielleicht auch bisschen unterm Radar ist, weil er halt einfach nicht so bekannt ist. Der ersten Wochen war Stefano Sensi. Also da, ja, der kam von Sassuolo, auch logisch nicht unbedingt von einem großen Verein, aber es ist wirklich beeindruckend, wie der war auch davor schon. Mancini hat den schon auch in die Nationalmannschaft einberufen und das ist wirklich, also er hat jetzt relativ schnell ein bisschen so den Stempel so von Art her ein kleiner Iniesta bekommen, also sehr wendiger Mittelfeldspieler, sehr gute Übersicht, sehr gute Technik. Und da muss ich sagen, der hat sich wirklich, das war von Sommer an, auch schon die ersten Vorbereitungsspiele, der hat sich mit Brozovic perfekt gefunden und hat da wirklich jetzt eine zweite Option im Mittelfeld, also wirklich hat gleich alle Standards geschlagen, sau viele Tore vorbereitet, auch schon selber Tore geschossen, so eine spielerische Leichtigkeit reingebracht, wo ich echt sagen muss, Respekt vor allen Dingen, weil es ist eine Sache, wenn du in San Siro für Inter spielst, da ist Druck drauf. Also so ein Stadion kann auch mal, das sind auch schon Spieler, also ich will jetzt nicht zerbrochen dran sagen, aber das ist schon was anderes, als wenn du dann vielleicht in einem kleineren Stadion einfach aufläufst. Und das hat er weggesteckt, als hätte er immer schon bei einer großen Mannschaft gespielt. Und deswegen würde ich sagen, so ein bisschen das Bild dieses neuen Inters, würde ich fast sagen, ist Sensi in diesen ersten Wochen.
Hat ja auch schon dreimal getroffen und zwei Tore vorbereitet. Da wird dann wahrscheinlich auch Borussia Dortmund sich auf einiges freuen können, mit dem man ja in der Gruppe ist. Slavia Prag und Barca sind die anderen beiden Mannschaften. Jetzt kommt es ja dann auch zum Aufeinandertreffen nach der Länderspielpause. Wird ein heißer Tanz.
Ja, ich finde das ja eine mega Gruppe. Inter muss da jetzt logisch auch schauen, dass sie punkten. Also gerade das Barca-Spiel war aber auch so eine Sache. Das darf man nicht vergessen. In der Inter-Juve-Woche war ja davor das Inter-Barca-Spiel. Das hat Inter lang nicht mehr gehabt, dass sie wirklich in so einem Zeitraum so zwei hochklassige Spiele hat. Und klar, jetzt haben sie zwar beide verloren, kann man am Ende sagen.
Beide mit 1-2.
Ja, aber gerade auch in Barcelona, also da war schon von Inter-Seite ordentlich was los. Also die waren vorne, hatten auch gute Möglichkeiten aufs 2-0. Und ich sag mal so, klar, müssen wir auch nicht drüber reden. Barca ist vielleicht momentan auch nicht das Barca, das vielleicht die letzten Jahre so war. Aber im Camp Nou würde ich schon mal sagen, es ist nochmal eine andere Nummer als auch Barca auswärts. Und deswegen, auch wenn Inter jetzt aus dieser Woche mit 0 Punkten rausgegangen ist, fand ich doch, war das auch eine Woche, dass sie gezeigt haben, dass definitiv in der Saison mit denen zu rechnen ist. Auch ganz weit oben und auch um Juve sehr lange dran zu bleiben, vielleicht sogar nicht nur dran zu bleiben. Traue ich ihnen zu.
Faszinierend, ja, da werde ich genau hingucken. Ich bin aber Conte immer noch, das erste Jahr unter Conte ist immer geil. Ich bin sehr gespannt, wie es das zweite Jahr unter ihm wird, aber ich will jetzt nicht auch gleich einen Unken, bringt ja nichts. Aber es war definitiv auch schon, also es war ein gutes Spiel bei Barca, da habe ich Teile von gesehen und beim Juve-Spiel konnte ich auch Teile sehen. Das hatte definitiv Hand und Fuß und war auch einfach sehr abgeklärt fast schon.
Abgeklärt und ich glaube, was einfach das entscheidende Punkt ist, Conte hat, das ist eine kleine nette Anekdote, dass am ersten Spieltag gegen Lecce, was ich auch bei der Zone kommentieren durfte, wo sie 4-0 gewonnen haben, wo gleich eben diese Euphorie aufkam, da hat er auf der Pressekonferenz danach den Journalisten seine Smartwatch gezeigt, wo seine Schritte oder seine Kilometer aufgezeichnet werden und er ist während dem Spiel 8 Kilometer gelaufen. In der Mixed Zone.
Nicht schlecht.
In der Coaching Zone.
Ja, ja.
Also nur um zu zeigen, der geht da draußen mit und die Spieler wissen halt, also dieses Spiel ist halt einfach viel emotionaler und das Ballette war das sehr viel verwaltender Fußball. Da waren ja auch schon sehr gute Fußballer da. Da ist ja sehr viel Qualität, war ja die letzten Jahre auch da. Aber jetzt hast du halt das Gefühl, die wissen, da draußen ist einer und wir müssen immer dieses, ja, Intensität, Leidenschaft, das muss da sein und dass Qualität da ist, ist ja keine Frage bei Inter. Und wenn du das zusammenkriegst und das kriegt Conte eben zusammen, dann hast du eine Mannschaft, die sehr gefährlich werden kann.
Und du hast ja auch mit Godin zum Beispiel hinten drin einen, wo man das Gefühl hat, da passt der Trainer auch genau zum Spieler.
Also ich glaube, für einen Godin war die Umstellung von Herrn Simeone zu Herrn Conte oder von Atletico zu Inter nicht so groß wie vielleicht zu anderen Vereinen. Genau.
Ja,
und dann bringt er einfach seine brutale Erfahrung mit. Also ja, da ist Tiefe auch im Kader da. Jetzt hast du noch einen Sanchez, der vorne so als dritter Stürmer rumläuft oder so. Also da ist, wie gesagt, Qualität ist da und jetzt hast du aber auch einen vorneweg mit Conte, der das Ganze nochmal so emotional anzünden kann und deswegen sehr gefährliche Mischung, würde ich sagen, bei Inter.
Hoffentlich haben wir es jetzt nicht zerredet, wenn wir so viel Zeit auf Inter verwenden, aber wir werden es einfach beobachten. Wenn man sich die vorderen Tabellenplätze anguckt, dann überrascht einen nicht alles in Italien. Eine Mannschaft fehlt, über die werden wir dann gleich noch sprechen. Auf Platz 3 aktuell Atalanta Bergamo und was mich vor allem überrascht hat, ist, wie wenige Niederlagen viele Mannschaften erst haben. Also sowohl die Roma als auch Bergamo, als auch Inter und sowieso Juve, die noch ungeschlagen sind, erst eine Niederlage in dieser Saison. War denn der Saisonstart jetzt von Bergamo auch so dominant, wie sich das liest?
Sie haben schon wieder den besten Angriff der Liga, was jetzt ja auch nicht so ohne ist quasi. Und Also ich finde es beeindruckend, wie sie, weil sie hatten ja wirklich diese Rückschläge in der Champions League, sie sind ja mit dieser riesen Euphorie da reingegangen, diese überragende letzte Saison. Dann fängst du in Zagreb an und fährst mit einem 4-0 nach Hause. Mhm. Also sie haben mit vielem gerechnet, aber mit dem ganz sicher nicht. Und umso beeindruckender finde ich, wie sie sich jetzt einfach in der Liga da das abgeschüttelt haben. Also ist schon echt toll, sie haben es ja geschafft, Gott sei Dank, nach letzter Saison mehr oder weniger fast alles zusammenzuhalten, haben eigentlich mehr oder weniger, ja, keinen der ganz, ganz wichtigen verloren und haben sogar vorne noch mit Muriel, also mit dem kolumbianischen Nationalstürmer, nochmal Qualität dazugeholt. Ja, und das zeigt sich jetzt in den ersten Spielen. Also Gasperini und die Mannschaft kennen sich ganz genau und in der Liga ist wirklich beeindruckend. Die schweben da auf ihrer Welle weiter, knipsen, was das Zeug hält und spielen diesen erfrischenden, laufstarken, dynamischen Fußball. Gomez spielt wieder überragend, verbindet da vorne das Ganze. Zapata macht einfach da weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat. Also ist schon stark, wie die sich da einfach fast wie selbstverständlich jetzt da ganz vorne eingenistet haben. Also die liegen da zwischen Inter und Neapel, als wären die da immer schon gewesen. Und schon echt toll, muss ich sagen, dass die halt auch dieses... Wie gesagt, weil letztes Jahr war dann einfach sau viel über Euphorie getragen, ist ja klar, ist keine Frage. Und es scheint jetzt, als wäre da mehr als nur Euphorie dahinter, sondern als wäre da wirklich auch dieses Konzept und diese Selbstsicherheit, glaube ich, mittlerweile auch zu sagen, ja gut, wir sehen uns jetzt als eine Mannschaft, die da einfach um die ersten vier Plätze ganz klipp und klar mitspielen will und kann. Und deswegen Chapeau, wie die da weitermarschieren einfach.
Ist die Abwehr da ein Thema? Das war ja auch schon in der letzten Saison so, also eher mal 3-2 als 1-0. Jetzt auch schon 10 Tore nach 7 Spieltagen, das ist völlig okay. Aber wenn ich mir eben angucke, in Zagreb 0-4 verloren, gegen Donetsk zu Hause dann in der Champions League, das zweite Champions League-Spiel auch verloren, 1-2. Wie, hängt das mit der Abwehr zusammen oder gibt es dafür andere Gründe?
Also ich glaube, dass Batalanta so ein ganzheitlicher Ansatz ist. Also siehst es, intensive, wirklich, manchmal ja ein bisschen vielleicht Serie A untypisches Spiel, wirklich immer drauf, immer die Zweikämpfe suchen. Das birgt logischerweise dann auch die Risiken, dass du dann hin und wieder halt hinten ein paar Lücken mehr hast. Und ich glaube, das ist einfach eingepreist. Also ja, okay. Eine Nummer, die sie schon auch verkraften mussten, sie wollten eben im Sommer einen erfahrenen Innenverteidiger dazuholen, haben sich dann für Skrtel entschieden, Ex-Liverpool, und der war dann auch da und war aber im Prinzip nach 10 Tagen, glaube ich, wieder weg, weil er sich einfach irgendwie nicht, weil er sich unwohl gefühlt hat, aber anscheinend, weil seine Familie das Ganze nicht mittragen wollte und dann haben sie so wirklich ganz kurz vor knapp noch Simon Kjær sozusagen als dessen Ersatz geholt. Genau. Und der soll jetzt halt einfach da nochmal ein bisschen internationale Erfahrungen mit reinbringen. Aber nochmal, ich würde es bei Atalanta nicht auf einzelne Mannschaftsteile setzen, sondern es ist einfach ein Konstrukt, das sehr, wie soll man sagen, sehr dynamisch agiert als Ganzes, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und ja, Gasperini hat das immer wieder auch gesagt, lieber mal ein 3-2 als ein 1-0. Also das ist auch einer, der da jetzt nicht verrückt wird. Wenn, solange die da vorne knipsen, glaube ich, können sie sich auch das eine oder andere Gegentor mehr leisten als die Konkurrenz.
Und dann haben wir einen Spieler, über den müssen wir immer sprechen, wenn wir über Atalanta sprechen, nämlich Robin Gosens, den Deutschen in Diensten von Atalanta, der auch schon 3 Tore gemacht hat, 1 vorbereitet. Das liest sich für mich, ohne dass ich jetzt was gesehen hätte, ehrlicherweise, wie ein guter Saisonstart und dass er da eine wichtige Rolle spielt.
Definitiv. Und da sind wir wieder beim Punkt. Das sind einfach diese Automatismen, die unter Gasperini halt jetzt schon das dritte Jahr oder greifen. Die wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal besprochen. Gerade auch über Außen, da passiert wahnsinnig viel. Hast du Gosens auf der einen Seite, Hattebur, den holländischen Nationalspieler auf der anderen. Also da wird marschiert, die gehen vorne mit rein. Der Klassiker ist eigentlich immer, wenn ein Angriff über rechts kommt, dann wirst du immer Gosens auch im Strafraum drin sehen, der von links reinzieht. Also da hast du, die haben eine wahnsinnig gute Strafraumbesetzung, also da turnen unter Anführungszeichen vorne nicht nur die Stürmer rum, sondern gibt es immer Unterstützung von hinten auch. Wenn Gosens über links kommt, dann wirst du oft den Querpass sehen, wo Hattebohr reinzieht. Also ja, das ist sehr schön anzuschauen und es ist schade, dass jetzt wirklich in der Champions League gerade auch dieses 2-1 in der Nachspielzeit, da haben sie das ja kassiert gegen Donetsk. Das ist jetzt logisch, wenn du nach 2 Spieltagen in der Gruppe mit 0 Punkten dasteht, dann ist das klarerweise, muss man nicht drüber reden, jetzt wird es sehr, sehr schwierig, kein Thema. Aber trotzdem, ich würde den nicht komplett abschreiben, weil dieser Zagreb-Spiel, das war definitiv so ein emotionaler Ausrutscher. Da war, glaube ich, einfach zu viel Erwartung, zu viel Euphorie da, dann denkst du dir vielleicht auch, ach komm, Zagreb, ja, und dann ging es halt gewaltig in die Hose, aber nochmal, ich glaube nicht, dass die sich da von ihrem Weg abbringen lassen und ja, Gosens ist da definitiv einer, der da genau in diesem Konzert weiterhin genau weiß, was er zu machen hat und fest drin ist und fester Teil dieses Konstrukts ist.
Aber könnte Gosens denn eigentlich auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen oder hat er sich für die niederländische entschieden?
Also meines Wissens nach ist der sowieso noch frei, weil er in dem Sinn, genau.
Hat also noch kein Spiel gemacht.
Genau, also von dem her wüsste ich jetzt nicht, dass da was prinzipiell dagegen sprechen.
Ich finde das insofern erstaunlich, weil halt bei Deutschland gerade Spieler ausfallen wie reife Äpfel vom Baum, also auch so jahreszeitenmäßig, also im Oktober fallen sie wirklich alle runter und der Name Gosens nicht einmal gefallen ist. Finde ich einfach nur interessant.
Ich glaube, er hat halt auch gerade in Deutschland jetzt nicht unbedingt ein großes Standing, was aber
bin warum?
Ich wieder, ja, das ist eine gute Frage. Da wären wir halt wieder beim Punkt. Vielleicht sind manchmal die anderen Ligen nicht so im Fokus, wie sie es vielleicht gehören. Weil ich
für uns ist das ja okay, aber für DFB und für Journalisten vor Ort, da könnte man. Also wie gesagt, ich musste jetzt auch nachgucken, hat er überhaupt schon ein Länderspiel gemacht? Also ich wusste es auch nicht. Will jetzt nicht so tun, als ob ich jetzt hier der Riesen Robin Gosens Intimus wäre, aber ich finde es halt interessant. Weil der spielt auf dem linken Flügel, der kann alle Positionen spielen, spielt offensiv sehr gut, wie du es jetzt beschrieben hast.
Ja, und vor allen Dingen spielt er jetzt halt einfach auch schon seit zwei Saisonen mit seiner Mannschaft auf einem sehr hohen Niveau.
Also, international, genau.
Genau, international, davor ist schon Europa League. Also ja, vielleicht sollte man da ein kleines Auge mal zumindest mal drauf werfen.
Okay, also wenn, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Gut, dann lass uns über Neapel sprechen. Ich weiß gar nicht, wie viel sich da jetzt verändert hat, wie bemerkenswert bisher der Saisonauftakt für Neapel war. Ordne es mal ein für mich.
Ja, eigentlich hat sich vom Kader her noch mal mehr zum Positiven verändert. Also Napoli hat auch in der Saison wirklich in der Breite noch mal ziemlich draufgepackt. Wenn man sich allein die Offensive anschaut, also die war ja schon in den letzten Jahren alles andere als verkehrt. Und jetzt hast du noch einen Llorente und einen Lozano dazu bekommen, den man in Deutschland ja auch noch ein bisschen kennt.
Von der WM 2018.
Genau, zum Beispiel. Und du hast nichts verloren. Da vorne sind immer noch die Milics, die Mertens, die Calihans, die Insignes da. Also in der Breite, würde ich sagen, hat Neapel auch den stärksten Kader der letzten Jahre. Hinten in der Defensive ist mit Manolas nochmal so eine zweite Mauer neben Koulibaly dazugekommen, der wirklich auch bei der Roma ja eine tragende Rolle gespielt hat und wo ich auch fest davon überzeugt bin, auch wenn das am Anfang jetzt vielleicht noch nicht so ganz rund läuft, dass der mit Koulibaly mal eine richtig schöne Mauer bilden wird über den Verlauf der Saison, weil die zwei in der Mitte im Zentrum, muss ich sagen, da sehe ich nicht wahnsinnig viel bessere Innenverteidiger-Duos, auch europaweit auf dem Papier rumlaufen. Okay. Also das ist schon sehr viel Qualität. Und von dem her, muss ich sagen, bin ich ein kleines bisschen enttäuscht vom Saisonstart von Neapel, weil sie halt einfach wieder mal so ganz einige blöde Punkte liegen haben lassen. Ich meine, dass du dieses erste wilde Spiel gegen Juve da am zweiten Spieltag 4-3 noch verlierst, was ein völlig verrücktes Spiel im Prinzip war, sag ich mal, kann passieren, in Turin keine Frage, aber wenn du dann halt eben anfängst, daheim gegen Cagliari zu verlieren, 0-1, in Turin kannst du auch Punkte liegen lassen, also gegen Turin, das ist auch okay, mal ein Unentschieden, aber es ist halt so eine Sache und jetzt, wenn du dir die Tabelle anschaust, sind halt auch schon wieder 6 Punkte Rückstand, also es geht dann halt immer schnell, weil Juve dann einfach trotzdem in dem Maschinenmodus drin ist, sag ich mal, und einfach die Dinger holt, weil nochmal, Juve war in den ersten Spieltagen nicht überzeugender als Neapel, aber Juve hat die Punkte trotzdem geholt. Und jetzt läufst du halt wieder schön hinterher, hast 6 Punkte Rückstand. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass Neapel da so ein bisschen wie Inter auch ein bisschen enger dran ist, sozusagen.
Ein bisschen läuft es wirklich wie immer bei Neapel, ja auch in der Champions League. Gegen Liverpool gewonnen, klar, kennen wir ja schon aus dem letzten Jahr zu Hause, kein Problem. Aber dann in Genk 0-0. But why?
Also das ist ja, es ist schwer zu erklären, wobei du, gut, dass du das Liverpool-Spiel ansprichst, weil das zeigt eben wieder, in so besonderen Momenten, den einzelnen Spielen, ist Neapel wirklich eine Pracht zuzuschauen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Ich fand diese erste halbe Stunde von Napoli gegen Liverpool ich dachte mir, wo soll es hinführen? Also was da an Tempo und an Intensität drin war, klar, von Liverpool kennt man das jetzt und gerade mit den Dreien da vorne.
Ja, aber dass das mit Ansage nochmal passiert.
Genau, also
Liverpool hatte sagen, doch
die wussten ja ganz genau, was das Sache ist. Mhm. Genau. Und dann kommen die wieder dahin. Und das also ist
einfach noch schlimmer.
Deswegen ist das schon wirklich, nochmal, deswegen, das zeigt ja dieses unfassbare Potenzial, das diese Mannschaft hat. Und nochmal, Ancelotti hat da ja auch viel aus dem letzten Jahr. Die Mannschaft kennt sich, darf man ja auch nicht vergessen. Wenn du dir die ersten Mannschaften anschaust oder die großen Namen, dann ist Napoli die einzige Mannschaft, die den gleichen Trainer in Italien hat wie letzte Saison. Also die haben wirklich von Anfang an eigentlich auch, sind die auf einer, sag ich mal, auf einer besseren Kennenlernbasis gestartet als jetzt Inter mit Conte, als Sarri mit Juve, als, als Milan, wo wir auch noch dazu kommen. Also auch als die Roma, wo ja auch mit Fonseca neuer Trainer ist. Und dafür nochmal, es ist jetzt nicht, dass Napoli unterirdisch war, die ersten Spiele, keine Frage, aber sie haben halt einfach wieder schon 6 Punkte Rückstand. Und das aufzuholen gegen eine Mannschaft, gerade wie Juve, wo du halt das Gefühl hast, die lassen kaum Punkte, ja, ist halt einfach schwierig.
Und bei einer Sache bin ich noch hellhörig geworden, die du gesagt hast. Also ich habe ja auch gesehen, dass Napoli sehr viel investiert hat und du hast ja auch schon die Namen genannt, die da gekommen sind. War Carlo Ancelotti nicht in München noch der Trainer, der gesagt hat, also mehr als 23 Kaderspieler brauche ich nicht, weil das ist nicht handelbar? Wurde das nicht damals hier so kommuniziert von Leuten, die nicht Carlo Ancelotti hießen?
Vielleicht wurde es damals so kommuniziert. Also ich glaube, wenn ich an den Trainer Carlo Ancelotti denke, dann habe ich da immer als erstes im Gefühl oder sehe ich, sowohl in Madrid bei Real, als auch bei Chelsea, als auch bei Paris. Und da muss man dann vielleicht diese Bayer-Zeit einfach ein bisschen in Klammer setzen, war er für mich eigentlich immer der, der es sehr gut geschafft hat. Große Kader, namhafte Kader und auch Spieler mit vielleicht ein bisschen größeren Egos als andere sehr gut zu moderieren. Also von dem her war das, glaube ich, in Neapel kein Thema. Im Gegenteil, er hat da letzte Saison auch immer wieder so zwischen den Zeilen mal fallen lassen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen was, um wirklich ganz, ganz, um wirklich auch mit Juve vielleicht ganz auf Augenhöhe auch kadertechnisch sein zu können. Und dass De Laurentiis logisch sehr eng mit Ancelotti ist und von Anfang an ja auch klar gemacht hat, oh, für diesen Trainer würde ich alles machen. Deswegen hat sich das jetzt auch im Sommer dann eben in Neuverpflichtungen, wie sagt man, ja, dargelegt,
niedergeschlagen.
Und nochmal, das ist ja auch alle, Napoli wird auch weiterhin, die haben die Qualität, die haben die spielerischen Möglichkeiten, nur ich hatte halt gehofft, dass sie vielleicht, und die allerersten Spiele gingen auch in die Richtung, die hatten ja zum Beispiel auch dieses wilde Spiel am Anfang in Florenz.
Ach ja, genau.
Wo man, das wäre so ein Klassiker gewesen, dass sie da auch Punkte liegen haben, haben sie dann
4-3 aber.
Genau, am Ende gewinnen sie es noch 4-3. Da dachte ich mir, schau an. Wenn sie das diese Saison schaffen, dass sie diese, wo sie sonst immer mal wieder mal 0-0 eingestreut haben, dann dachte man am Anfang, okay, das ist diese Saison anders, aber es ist leider auch schon 2-3 Mal wieder passiert und ich hoffe, dass sie das rauskriegen, weil dann sind die definitiv auch ein Kandidat, um wirklich auch ganz lang wieder bei Juve dabei bleiben zu können, keine Frage.
Okay. Gut, dann tun wir jetzt etwas, das darf man nur machen, wenn man als Deutscher über die Serie A spricht. Wir sprechen einfach beide Römervereine gleichzeitig. Die kommen nämlich jetzt in der Tabelle nacheinander. Und als wir vorhin über Conte gesprochen haben, habe ich das noch richtig in Erinnerung, dass es damals bei der Roma wahnsinnig viele Gerüchte um Conte gab. Und das hat sich jetzt ja aber nicht bestätigt. Jetzt hat man Fonseca bekommen.
Ja, aber es waren nicht nur Gerüchte, sondern Conte hat auch irgendwann gesagt, also die Roma ist sehr entschieden auch an ihn herangetreten. Also als er noch eben frei war quasi, als auch schon Inter so rumgewabert ist, als auch Juve ein bisschen rumgewabert ist, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und er hat damals gesagt, ja, er hat es im Prinzip jetzt bei Inter anders vom Erd gemeint, er muss irgendwo hinkommen, er braucht nicht viel Garantie, hat er gemeint, aber er will zumindest 1% Wahrscheinlichkeit haben, dass er gleich Erfolg haben kann. Und das hat er halt da bei der Roma anscheinend nicht gesehen.
Autsch.
Ja, kann man jetzt, klar, kann man sagen, aber vielleicht hat er nicht ganz Unrecht. Also, aber mit Fonseca, muss ich sagen, haben sie jetzt, was zumindest die ersten Spiele anzeigen, auch sich einen geangelt, der gerade, also die Roma in den ersten Spieltagen war wirklich sehr, sehr hübsch anzuschauen.
Okay.
Ja, also wirklich gerade nach vorne, Edin Dzeko, überragender Saisonstart wieder, das war ja auch so ein Name, den wollte Conte unbedingt zu Inter auch, da hieß es, dachte man im Juli eigentlich auch, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der auch unterschreibt, zusammen mit Lukaku, also Conte wollte da wirklich von Anfang an groß aufrüsten.
Ja, Wahnsinn.
Und dann hat er aber im Prinzip hat er dann plötzlich so eine Kehrtwende gemacht und gesagt, er bekennt sich trotzdem zu Roma und er bleibt jetzt bei der Roma. Und es war ein bisschen überraschend, also das hat das Roma-Umfeld nochmal extrem emotionalisiert und hat einen Bomben-Saisonstart hingelegt. ganz viele wichtige Tore schon geschossen. Und ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Dzeko-Fan, immer noch. Ich glaube, der ist auch mittlerweile klar. Er hat jetzt sein Alter, keine Frage.
33 ist er.
Kein Ding, aber wenn man sich mal ein komplettes Roma-Spiel anschaut, ich finde es schon wirklich faszinierend einfach, wie viele Bälle der ansaugt, wie viele Bälle der festmacht. Den kannst du in allen Höhen anspielen, der verarbeitet die Bälle. Im Idealfall knipst er dir dann vorne eben auch die Buden weg. Also ich muss schon sagen, ist schon wirklich ein sehr, sehr, sehr kompletter, immer noch beeindruckend starker Mittelstürmer. Und ist jetzt so dieser Kopf einfach dieser neuen Roma-Mannschaft, sag ich mal.
Ja, absolut. Und es geht halt so ein bisschen unter, weil wir haben ihn halt noch bei Wolfsburg gesehen, aber das war halt der frühe Dzeko und da war er ja schon sehr, sehr gut. Aber wenn man sich einfach anguckt, was der für Statistiken abgerissen hat, ist einfach faszinierend. Also dann später bei Manchester City, da lief es nicht immer, aber hat er auch zwei Saisons, wo er einmal 14 Treffer, einmal 16 Treffer gemacht hat. Und dann bei der Roma, da hat es halt richtig angefangen. Da gibt es halt einfach eine Saison mit 29 Treffern und 9 Vorlagen. Und da hat man noch drüber gesprochen, das war jetzt vor 2 Jahren. Aber so ein bisschen aus dem Blickfeld gerät das halt einfach, weil du ihn nicht mehr täglich kicken siehst.
Nee, ist wirklich beeindruckend. Und zum Beispiel, wenn man sich die letzte Saison anschaut, da waren die Zahlen jetzt nicht mehr, also die Torzahlen oder Scoringzahlen nicht mehr so überragend. Aber auch da, nochmal, man muss sich nur ein Spiel mal anschauen, wie wichtig der einfach ist, auch wenn er nicht trifft. Weil der ist so ein Offensivterminal, den kannst du in allen Positionen anspielen, der hilft dir dann logischerweise, der macht die Bälle fest, hilft dann, dass die anderen aufrücken, öffnet dann nochmal mit dem Rücken zum Tor auch, nimmt er die Außenstürmer mit. Also das ist schon wirklich, selbst wenn er nicht trifft, ist er extrem wichtig. Und jetzt, wie er jetzt in diesem Saisonstart, wenn er auch wieder seine Tore liefert, und da waren jetzt wirklich auch schon wichtige dabei, so knappe Dinger, das 1-0 und so, dann ist das einfach, ja, einfach ein brutal kompletter Mittelstürmer.
Wir werden ihn ja auch noch näher beobachten können, denn die Roma ist ja in einer Europa-League-Gruppe mit Borussia Mönchengladbach. Das wird jetzt auch dann das nächste Spiel sein am 24. Oktober.
Genau. Und um das nochmal bei der Roma eben, wie gesagt, unter Fonseca wirklich schon sehr ansehnlich nach vorne. Viel Schwung drin, sehr gutes Offensivspiel. Mkhitaryan kam jetzt auch noch dazu. Also die haben auch vorne Qualität. Auch so dieser Kluivert, der in der zweiten Saison ist, der jetzt deutlich stabiler wirkt. Der junge Türke, der jetzt gerade verletzt ist, aber der auch einen guten Saisonstart hatte. Lorenzo Pellegrini, italienischer Nationalspieler, hat einen richtig guten Start gehabt, hat jetzt schon 4 Vorlagen, wird auch so ein bisschen, der wurde von Totti ja auch geadelt bei dieser legendären Totti-Abschiedspressekonferenz. Mhm. Also das ist auch einer, der da aus dem Mittelfeld hinten raus für Akzente setzt. Also nach vorne ist das Ganze sehr ansehnlich bei der Roma schon.
Und Chris Smalling spielt er inzwischen
genau.
Auch bei der Roma. Das ist noch so ein Name, da muss man sich noch, man muss dann immer die Namen neuen Vereinen zuordnen. So wie man bei Mkhitaryan zuerst an Arsenal denkt, muss man bei Chris Smalling jetzt auch sich die Roma in den Kopf holen. Wie läuft es denn dagegen bei Lazio? Giro Immobile, der knipst wie immer, habe ich gesehen. Führt schon wieder alle Listen an.
Also seit Herr Immobile wieder in Rom ist, gibt es eigentlich nur eine Option. Die heißt Tor. Ja, das ist echt, also ja. Wahnsinn. Wie gesagt, also das gab jetzt auch vor 2 Spielen mal eine kleine Szene, da hat er getroffen, wurde ausgewechselt, war sehr erbost darüber, hat dann ja Richtung Trainer Inzaghi, war nicht so nette Gesten öffentlich halt gezeigt, das war dann auch gleich Riesenthema.
Und wie geht Pippo Inzaghi mit sowas um?
Wenn nicht sich Pippo, Simone Inzaghi.
Ach mein genau. Gott.
Ja, aber auch Simone Inzaghi war ein Stürmer.
Also ja, stimmt ja.
Ja, das Schöne ist, der geht so um, dass das intern geregelt wurde, also er bekam auch keine, also wurde jetzt nicht öffentlich groß gerügt, hat sich auch entschuldigt und hat im Spiel darauf getroffen und ist beim Torjubel zu Inzaghi hingelaufen und hat ihm umarmt. Also,
ach, solche Geschichten.
Ja, das, also Inzaghi schafft es wirklich auch, also der kleine Inzaghi schafft es wirklich auch so eine Wohlfühlatmosphäre, gerade für die Stürmer herzustellen. Und da wären wir ja wieder, auch die Lazio ist wieder nach vorne. Das kann man sehr gut anschauen.
Ja, 13 Tore nach 7
Spielen. Ja, da ist fast Schwung drin, da ist eben mit Correa auch der jetzt neben Immobile oft spielt. Du hast Luis Alberto eben dahinter, den Spanier. Milinkovic, Savic ist wieder präsenter als noch in der letzten Saison. Also das ist auch sehr, sehr, sehr ansehnlich. Fehlt es manchmal auch so ein bisschen in der Balance vielleicht. Aber ich glaube, dass die Lazio auch, und man sieht es jetzt wieder, wenn man sich das Rennen anschaut, ich dachte vor der Saison, und ich bleibe auch dabei, dass Juve, Inter und Napoli die ersten 3 Plätze unter sich ausmachen, weil die einfach zu viel Qualität haben. Aber um Platz 4, würde ich sagen, hast du da wieder ein sehr heißes Rennen, weil da kann auch die Lazio logischerweise lange mitschnuppern. Warum nicht? Also das Potenzial ist definitiv da.
Das hört sich insgesamt nach einer sehr offensiv starken Saison bisher an in der Serie A. War ja schon was, worüber wir letztes Jahr auch schon gesprochen haben, dass dieses Klischee, was man immer so im Kopf hat, echt nicht mehr so auf die Serie A passt. Aber dass, wenn ich mir so angucke, wie viele Tore erzielt werden, da ging es wahnsinnig ab, schon in den ersten 7
Spielen. Ja, es gab ja auch schon ein paar verrückte Ergebnisse. Wir hatten es ja schon angesprochen, dieses 4-3 Juve Napoli, das 4-3 Neapel in Florenz, wo wir auch gleich zur Fiorentina kommen. Also das ist schon, ja, da ist schon einiges gerade nach vorne. Da ist einiges an Spielfreude auch da, einiges an, sind auch viele Trainer, auch zum Beispiel, wenn man sich die Trainer der Aufsteiger anschaut, das sind so Trainer, die auch lieber spielen wollen, als erstmal sich hinten reinstellen, und deswegen ist das sehr ansehnlich. Ich bin auch sehr gespannt, aber trotzdem, ein Satz von Sarri ist mir nämlich in Erinnerung geblieben, der hat jetzt auf einer Spieltagspressekonferenz mal gesagt, ja, das stimmt, das ist am Anfang immer so, er hat gemeint, aber schauen wir uns das nach 8, 9 Spieltagen an, weil er hat gemeint, dann ist oftmals so, dass in Italien das am Anfang viel hü-hot ist und alles so ein bisschen versuchen zu zeigen, schau mal, was wir können, und dann aber irgendwann geht es halt gerade für die kleinen Vereine logischerweise auch immer wieder darum, irgendwie dann doch die Punkte zu holen, und dann bist du vielleicht halt oft auch auswärts mit dem Unentschieden zufrieden, und aber ich bin völlig bei dir, die ersten Spieltage waren definitiv sehr offensivlastig, ja.
Ja, aber interessanter Punkt, das würde ja durchaus auch Sinn ergeben. Die Lazio spielt auch in der Europa League natürlich, da ist man in einer Gruppe mit Cluj, Stade Rennes und Celtic. Da kann man sich, glaube ich, auch auf das eine oder andere Spiel freuen. Da waren ja auch schon gar nicht so schlechte Begegnungen mit dabei. Dann willst du unbedingt über die Fiorentina sprechen. Warum denn
das? Ich glaube, wir wollen über die Fiorentina sprechen.
Ja.
Ja, ich weiß, in Deutschland wahrscheinlich wegen eines Namens, keine Frage.
Kevin Prince Boateng.
Auch, genau, richtig. Und klar ist Ribéry da momentan der eine Name, der wirklich, ja, das alles bewegt, aber es ist auch an sich das Konstrukt sehr, sehr interessant. Aber wir können logischerweise sehr gerne bei Herrn Ribéry anfangen, der...
Ja, lass mal damit anfangen. Wie passt denn Franck Ribéry rein bei Florenz, und was ist das für eine Transferpolitik, die verfolgen? Ich habe den Eindruck, die Fiorentina ist da zumindest in dieser Saison einen anderen Weg gegangen als ganz viele andere Vereine in der Serie A.
Also dann müssen wir doch beim großen Ganzen anfangen, das macht ja Sinn. Also bei der Fiorentina gibt es jetzt seit ein paar Monaten diesen neuen Präsidenten Commisso, einen US-amerikanischen, schwerreichen, mit italienischen Wurzeln aber schwerreichen Menschen. Und der hat in den Monaten davor sehr viele Töne gespuckt, also groß gesprochen, wo man sich dachte, ja gut, okay, hört sich ganz nett an.
Ja.
Aber, und das muss man jetzt eben auch sagen, der hat im Sommer wirklich auch Taten folgen lassen. Und zum einen beim Kader, aber auch im Umfeld. Die haben jetzt ein niegelnagelneues Sportzentrum bauen. Mhm. Er will auch unbedingt ein neues Stadion bauen. Also da ist wirklich sehr nachhaltig. Der will da wirklich groß investieren.
Okay.
Und hat das Ganze eben auch in der Mannschaft so gemacht. Die Fiorentina ist ja letzte Saison, wer sich vielleicht noch erinnern kann, wirklich haarscharf noch einen Abstieg entronnen, weil die letzten Monate, das war unfassbar. Die haben ja, glaube ich, die letzten 12 Spiele einen Punkt geholt oder so, oder bis zum letzten Spieltag. Also es war wirklich, ja, konnte man sich kaum vorstellen. Und die haben jetzt da keinen Stein auf dem anderen im Prinzip im Sommer gelassen und haben wirklich aber Qualität dazu geholt. Und Ribéry ist da logischerweise der eine große Name, wo viele auch so am Anfang ein bisschen die Nase gerümpft haben. Oh, wie kann man denn dem 2 Jahre Vertrag geben? Also wenn man die ersten Spiele angeschaut hat, dann sieht man, dass Ribéry riesen Spielfreude hat, dass ihm, glaube ich, auch dieses emotionale, südländische Warme sehr gut tut. Der wurde ja schon in Florenz wie ein König empfangen, also schon bei seiner Ankunft. Das ist, glaube ich, schon was bei solchen Spielertypen auch nochmal was bewegt. Der hat mit Luca Toni einen engen Freund, der ihm sehr dazu geraten hat, der ja von der Fiorentina auch zu Bayern gekommen war, also der das Umfeld auch kennt. Und Florenz ist eine unfassbar emotionale Fußballstadt und die auch eigentlich immer nur auf sowas gewartet hat. Und wenn das zusammenkommt, dann glaube ich, kommt es eben auch dazu, dass so einer wie Ribéry sagt, so, da haben so viele Menschen in den letzten Wochen und Monaten gemeint, dass das ja bei mir eigentlich vorbei ist und so. Denen werde ich nochmal was zeigen. Und das letzte Spiel oder vorletzte in Mailand, da hat er Standing Ovations von San Siro bekommen, als er die Milan auseinandergenommen hat. Nicht nur er allein, aber halt zusammen mit der Fiorentina. Das tut so einem halt gut und ist logischerweise eine der großen Geschichten dieser ersten Serie A-Wochen, keine Frage.
Das ist schon echt absolut faszinierend. Und wenn wir uns angucken, wer sonst noch so gekommen ist, dann sehen wir da eben Kevin Prince-Boateng von Sassuolo ist noch gekommen. Pedro, ein brasilianischer Mittelstürmer aus Brasilien, kann ich jetzt nur nicht so sagen.
Nee, der ist auch ne,
aber noch nicht so wirklich gespielt.
Das sind wirklich sehr viele interessante Namen. Milan Badej kam zurück, der ehemalige Kapitän, der zu der Astoria-Zeit der Kapitän war, der auch sehr verbunden mit der Stadt ist, mit dem Verein. Dalbert kam zum Beispiel von Inter, Madison, der hat bei Inter da halt einfach eine gewisse Rolle gespielt. Lirola kam aus Sassuolo, das war auch so einer, der hinter dem die halbe Serie A her war. Und einer, der wahrscheinlich hier auch nicht groß auf dem Radar ist, aber den ich jetzt mittlerweile schon seit ein, zwei Jahren brutal auf dem Zettel habe, ist Eric Pulgar, der Chilene. Der kam aus Bologna für relativ kleines Geld, ich glaube so für um die 10 oder 11 Millionen, weil er so eine Klausel hatte. Und der spielt eine brutale Saison. Der war bei Bologna schon extrem wichtig. Das ist so ein bisschen so vom Typ her so ein kleiner Vidal-Typ, also wirklich ein sehr dynamischer Mittelfeldspieler.
Spielt aber, ja auch im defensiven Mittelfeld,
ja,
oder?
Aber auch geht vorne mit rein. Alle Standards laufen über ihm, hat auch schon 2 oder 3 Tore, weil er einen brutal guten Abschluss aus der Distanz auch hat. Das ist so ein Spieler, also wo ich mir denke, wenn du so einen für 10, 11 Millionen kriegst, dann sage ich mal, das geht in die Richtung Schnäppchen des Jahres, weil hat auch, glaube ich, vom Alter her, das ist um die 4,25, also der ist wirklich im richtigen Alter, ist auch schon chilenischer Nationalspieler. Also da ist einfach sehr viel an Qualität dazugekommen und die hat sich jetzt aber auch relativ schnell gefunden. An den ersten Spieltagen sind ja, glaube ich, 3 oder 4 Spieltage lang ohne Sieg geblieben, sind aber ruhig geblieben, haben Chiesa gehalten, logisch ganz wichtig, den wollte halb Europa und den hätte Juve auch, alles hätten die für den gemacht, aber das war so der erste Satz von Kommissar, nö, warum sollten wir uns so einen besten Spieler hergeben? Und ja,
und Chiesa sieht das aber auch so, dass er gerne
bleibt. Ja, Chiesa hat es im Sommer nicht unbedingt so gesehen, also da gab es schon auch so Geschichten, wo die Frage war, ob er das verkraftet, aber ich glaube, die haben das dem klipp und klar kommuniziert. Vielleicht gibt es da schon unterschwellig eine Absprache Richtung nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, weil eines ist auch klar, ich glaube, ewig wird einer wie Chiesa nicht in Florenz bleiben, weil er halt wirklich auch jetzt eigentlich für den Sprung dann reif ist. Aber ja, wie gesagt, da ist jetzt einfach sehr viel Qualität dazugekommen und muss man auch Montella zugutehalten. Er hat jetzt auch geschafft, erstmal das Ganze auch in eine sehr gute Richtung. Ich glaube, die haben jetzt 3 Siege in Serie oder vielleicht sogar 4 schon. Also die Fiorentina wird definitiv um die europäischen Plätze mitspielen, keine Frage.
Hat ja auch keine Doppelbelastung, das kann auch noch ein Vorteil sein. Ja. Die letzten 3 Spiele eben gewonnen, wie du es gesagt hast, und seit 5 Spielen ungeschlagen in der Serie A. Also auf die Fiorentina, da gucken wir nicht nur wegen Franck Ribéry. Wir wollen immer das große Ganze haben. Jetzt haben wir aber auch schon den ersten Trainerwechsel in der Serie A, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es der erste ist bei Milan, ob es noch einen anderen gab, den ich da nicht mitbekommen habe. Bei so einem wie Milan bekommst du halt dann auch mal eine
Push-Notification. Da kriegt man es mit,
ja. Genau, da kriegt man es mit. Und der Trainer, Nachfolger von Gattuso, durfte selbst jetzt nur 111 Tage, habe ich gelesen, bleiben. Das ist ein Negativrekord. Noch nie musste ein Trainer bei Milan schneller gehen. Warum? Außer, dass er nicht gewonnen hat.
Boah, das ist echt ein schweres Thema. Ich dachte vor der Saison, dass echt Milan ein bisschen was gelernt hat auch aus den letzten Jahren. Sie haben nicht so viel Geld zur Verfügung. Das merkt man einfach, dieses Financial Fairplay. Die haben ja immer noch so Auflagen von der EU, von der UEFA. Gott sei Dank immer noch die UEFA.
Von der UEFA. Naja, was heißt da, Gott sei Dank. Aber sie haben ja trotzdem einen Transferminus von fast 64 Millionen. Also ihnen waren jetzt nicht komplett die Hände gebunden. Also jetzt nicht so Transfersperre.
Nee, aber da muss man sagen, dass da auch noch einiges an Zahlungen von den Vorjahren einfach mit drin sind. Also Spieler, die eben ein Jahr schon da waren und bei denen dann sozusagen eine Kaufpflicht fällig wurde, sozusagen. Aber nichtsdestotrotz fand ich, haben sie ein paar interessante junge Leute geholt, zum Beispiel Bennacer, den Spieler des Afrika-Cups, Spieler des Turniers, der auch mit Algerien den Titel gewonnen hat, der von Empoli kam, hinter dem auch sehr viele her waren. Mit Leao, diesen jungen Mittelstürmer portugiesischen, der jetzt auch schon ganz gut funktioniert hat. Was aber überhaupt nicht funktioniert hat, ist einfach dieses Marco Giampaolo und Milan. Er hat eigentlich einen richtig guten Ruf in Italien, hat über Jahre eben bei Sampdoria auch davor stand für sehr organisierten Fußball, auch für offensiven Fußball, aber die sind einfach nicht zusammengekommen. Also man hat Milan.
War das auch so eindeutig, dass es jetzt sehr gut nachvollziehbar ist, dass man jetzt den Cut gemacht hat? Weil Milan hat das natürlich entsprechend kommuniziert und hat gesagt, ja, das hat einfach nicht gepasst, deswegen mussten wir jetzt den Cut machen, weil wir wollen nicht die Saison jetzt schon wegschmeißen, jetzt haben wir noch genügend Zeit.
muss man wirklich sagen, glaube ich, in dem Fall war es die richtige Entscheidung, so bitter es für ihn ist. Man darf ja auch nicht vergessen, die Entlassung kam jetzt nach einem Sieg. Also ja, Milan hat ja eigentlich noch gewonnen vor der Pause, aber ich habe das Spiel gesehen in Genua und das war wieder 45 Minuten lang, da ging offensiv so gut wie gar nichts. Ich weiß nicht, Milan hat jetzt, schau mal kurz, sechs Tore. Ja, und sechs waren dann, die zwei waren jetzt da in der zweiten Hälfte von Genua, eins ein Elfmeter, also das hat einfach nicht zusammengepasst und da war kein Drive nach vorne drin. Man hat sich echt bei jedem Milan-Spiel gefragt, wie wollen die ein Tor schießen? Mhm. Und das ist dann logischerweise vielleicht in dem Fall dann wirklich, muss man sich vielleicht eingestehen, dass das halt, wie es halt manchmal so ist, dass ein Trainer und ein Umfeld und eine Mannschaft anscheinend halt auch nicht zusammenpassen können. Und ich sag mal so, wenn jetzt Gianpaolo vielleicht bei Parma oder Bologna gewesen wäre, dann wäre das wahrscheinlich halb so wild, weil dann hätte er mit dieser Punkteanzahl auch noch ein paar Wochen weitermachen können und ich glaube auch, dass der irgendwann sein System vielleicht implementieren hätte können. Aber da hast du logisch bei so einem großen Traditionsverein, wo einfach Druck von Anfang an auf dem Kessel ist, wo ganz andere Ansprüche sind, da war klar, dass das so ein Pulverfass wird und dass er sich wahrscheinlich nicht halten wird können.
Das ist alles sehr gut nachvollziehbar. Auf der anderen Seite würde man ja aber glauben, wenn jemand so früh seinen Trainer wechselt, dann kommt jetzt die Lösung, die total passt. Und jetzt haben wir Stefano Pioli, der hat das letzte Mal vor 16 Jahren irgendeinen Titel gewonnen. Er hat zwar ganz gute Arbeit gemacht, war ja auch unter anderem bei der Fiorentina, aber direkt nach der Bekanntgabe trendete weltweit das Hashtag Pioli out. Und ohne, dass ich jetzt sagen möchte, Twitter ist da immer der richtige Anhaltspunkt, aber es zeigt ja, das ist jetzt nicht die große Lösung, wo alle sagen, oh, endlich, da konnten wir uns einen richtigen Kandidaten holen, sondern das wirkt jetzt auch ehrlich gesagt, wie so, ich weiß nicht, ob Notlösung zu hart ist, aber man musste halt jetzt schnell jemanden finden. Jetzt hat man halt Pioli genommen.
Ja, keine Frage. Und du sagst es ja schon, Pioli out, muss man auch dazu sagen, das war eigentlich weniger auf seine Person bezogen, sondern vielmehr wirklich auf die Vereinsführung. Also ganz viele Milan-Fans, es gab ja auch diese bedrückenden, sage ich mal, Szene bei dieser Heimniederlage gegen die Fiorentina, wo ja die Curva Sud, also die ganze Kurve, Milan-Kurve schon eine Viertelstunde vor Schluss einfach gegangen ist und das gab es lange nicht mehr bei Milan. Also da ist einfach eine ganz, ganz tiefe Unzufriedenheit mit dem Verein, wo ganz viele Leute sagen, hey, was habt ihr mit unserem Milan gemacht? Und ich kann mir das, für mich ist es auch schwer zu erklären, weil ich hatte das Gefühl, dass jetzt in den letzten ein, zwei Jahren mit Maldini, der jetzt ja wieder installiert oder endlich quasi dazu überzeugt werden konnte, wieder in seinen Verein reinzugehen. Auch mit Zvonimir Boban, der jetzt seit dieser Saison dabei ist. Also da ist definitiv Kompetenz da und gerade fußballerische Kompetenz. Aber irgendwie hat es Milan gerade in den letzten Monaten hat wirklich die Bindung zu den Fans verloren. Und Milan ist erlebt logischerweise auch nicht nur von der großen Geschichte, sondern auch von dieser engen Verbindung, von diesem, ja, ich meine, die Milan-Kurve steht immer noch für etwas sehr Besonderes im Fußball, auch im Europäischen, auch wenn Milan lang nicht mehr diese Erfolge hat, wie noch vor ein, zwei Jahrzehnten. Aber und da ist wirklich was in die Brüche gegangen. Und da, du sagst es genau richtig, haben sich jetzt einfach ganz viele gefragt, das kann nicht euer Ernst sein. Das mit Gianpaolo hat jetzt nicht funktioniert, okay, aber jetzt holt ihr halt wieder so einen, der halt, ja, dann halt eher dann doch so, sagen wir mal, biederes Mittelding ist. Und ja, es hieß ja, dass sie Spalletti unbedingt wollten. Da ging es anscheinend auch um, der ist ja noch bei Inter unter Vertrag. Da ging es noch um eine Abfindung. Da hat vielleicht Inter auch ein bisschen mitgespielt, gepokert, dass sie nicht unbedingt wollten, dass der auf der Milan-Bank landet. Ja, und am Ende wird es jetzt Pioli und ja, der hat gleich von Anfang an mega Druck, keine Frage. Also der muss jetzt liefern. Da hilft jetzt nichts anderes als erstmal im Idealfall ein paar Siege, um da vielleicht mal ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ja, und dann muss man schauen, wohin das Ganze führt. Aber es wirklich muss auch nochmal, ich gebe es offen zu, ich dachte, dass Milan vor der Saison eigentlich schon, sie haben auch mit Hernandez den Linksverteidiger geholt, den Bruder von Bayern, Fernandez. Da ist schon auch, finde ich, eine gewisse Qualität da, aber die größte Aufgabe wird wirklich sein, dieses Verhältnis zu den Fans schnellstmöglich zu kitten, denn ansonsten wird es wieder eine ganz, 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 ganz schwere Saison für Milan.
Ich finde das so krass, weil man an Inter und Milan gerade so zwei, ein Positiv- und ein Negativbild des Fußballs hat. Bei den einen läuft es gerade und du hast das Gefühl, alles klappt im Grunde und vielleicht ist jetzt sogar mal der große Wurf drin. Du hast den Trainer bekommen, den im Grunde eigentlich ganz Italien haben wollte. Und auf der anderen Seite hast du Milan, wo es jetzt überhaupt nicht läuft, die irre Geldprobleme haben. Also Gazzidis, der Vorstandsvorsitzende, ist genauso oft zu lesen wie eben zum Beispiel Maldini oder Boban, weil er immer wieder sich zu den Finanzen äußern muss. Und er sagt so beruhigende Dinge wie, nein, wir sind nicht komplett pleite, macht euch keine Sorgen. Ja, wie soll man sich keine Sorgen machen, wenn das ist, was du sagst? Und im nächsten Satz sagt er, ja, also wir haben auch viele Schulden entdeckt, immer wieder. Und dann hast du bei beiden eine ungeklärte Stadionfrage. Es gibt jetzt Pläne für einen Neubau, da sagen aber sowohl die Stadt als auch die Anwohner sagen noch, sehen wir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wie wir das hier realisieren sollen, und von uns kriegt er auch kein Geld. Also sprich, die sind ja in derselben Stadt, sie sind im selben Stadion, aber unterschiedlicher könnten diese zwei Welten gerade nicht sein.
Momentan definitiv, bin ich voll bei dir, weil gerade dieser Conte-Effekt, der hat wirklich bei Inter nochmal sowas gezündet. Auch Conte hat das auch mal kurz gesagt. Ich habe das Gefühl, dass wir haben die Dynamitschnur angezündet. Jetzt geht es darum, darauf auch nachhaltig sozusagen eine Explosion zu entfachen. Und bei Milan hast du halt echt das Gefühl, nochmal, auch dieser Sieg jetzt am Wochenende, aber auch das, spielerisch war das einfach die ersten Wochen, du hast dich echt gefragt, das kann nicht Milan sein, das kann nicht sein. Und dann laufen da ja trotzdem, da laufen so Calhanoglu rum, da läuft Paquetá rum, der ein brasilianischer Nationalspieler ist, da läuft Bilia rum, der in einem WM-Finale stand. Also das ist ja nicht, dass da
sitzt Ante Rebic auf der Rastbank, aber das ist ja auch ein Thema für Fans dann. Also du gibst Silva ab, holst dir dafür Rebic. Und dann spielt er kaum.
Ja, klar, der war jetzt am Anfang. Gut, das ist halt so eine Nummer, die in Italien immer wieder vorkommt, dass neue Spieler, die gerade aus dem Ausland kommen, da sind die Trainer manchmal vielleicht übervorsichtig und wollen die nicht zu früh reinwerfen. Gerade bei Rebic aber ist es, finde ich, ein bisschen unverständlich, weil der gerade einer ist, der auch von der Bank kommt, da wirklich auch so einen Impuls setzen kann mit seiner Dynamik. Der das auch einmal in Verona, wo Milan eines seiner wenigen Spiele gewonnen hat, gut gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt unter Pioli funktioniert. Ich würde es ihm wünschen, es ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der auch mit der Fiorentina diese schwierige Phase mit Astori mitgemacht hat, als ein sehr besonnener Trainer, der auch schon mal kurz bei Inter auf der Bank gesessen ist, also auch der ein bisschen diese Medienwelt in Mailand auch kennt.
Wobei er bei Inter ja auch nicht wirklich erfolgreich
war. Nein, aber da muss man auch dazu sagen, das war die Phase, wo bei Inter keiner erfolgreich war. Mhm. Das sind ganz andere Trainer eben auch. Das war diese Post-Mourinho-Phase, wo einfach jeder, der kam, im Prinzip an den Ansprüchen und an den Dingen gescheitert ist. Und ja, ich wünsche ihnen jetzt einfach, dass sie da ein bisschen Ruhe reinkriegen und irgendwie dieses Verhältnis mit den Fans kitten, weil, ja klar, Milan immer noch einer der großen Namen ist, glaube ich, darüber, oder einer der großen Traditionsvereine. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren.
Nee. Ach Mensch, die Serie A. Jetzt haben wir wieder nur über die üblich Verdächtigen gesprochen, haben trotzdem schon unsere Stunde voll, aber die anderen Vereine holen wir mal wann anders nach. Das hat wie immer großen Spaß gemacht, mit dir über die Serie A zu sprechen. Danke dir.
Ja, Max, mir auch.
Wirst du sicher nicht irgendwann mal zu Twitter kommen aktuell? Einmal muss ich es noch fragen.
Du hast schon recht. Ja. Nee, ich möchte es nicht ausschließen.
Sehr gut. Das ist mehr, als ich erwarten konnte. Christian Bernhard von DAZN. Wann kann man dich das nächste Mal hören auf DAZN?
Am Wochenende darf ich die italienische Nationalmannschaft gegen Griechenland begleiten und in der Woche darauf Juve gegen Bologna.
Das ist jetzt nicht das schlechteste Programm. Also, hört dem Bernie auch auf DAZN zu. Es lohnt sich. Danke dir, dass du hier warst, Bernie.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass wir wieder über die Serie A sprechen konnten. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war Kurzpass Nummer 137. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört auch mal in unsere Schlusskonferenz zur Bundesliga rein. Und Tribünengespräche gibt es auch. Ein ganz brandfrisches zu den Football Leagues. Und ich verspreche euch, bald kommt schon das nächste. Oh ja. Ich freue mich. Habt eine gute Zeit. Bis bald im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.